SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Der Milliarden-Euro-Mann mit Jürgen Kurt.
In der Krise muss der Staat handeln und seine Möglichkeiten einsetzen. Die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen wird beschädigt, wenn die Rückkehr zur Normalität nach der Krise nicht gelingt. Und diese Rückkehr zur Normalität ist das haushaltspolitische Ziel der Bundesregierung.
Bundesfinanzminister Christian Lindner ist der Mann, der mit den Milliarden nur so rumwirbelt. Selten war ein Bundeshaushalt so unsicher und wackelig wie dieses Mal. Corona und Russland heißen die Unsicherheitsfaktoren. Bei den Milliarden für die Bundeswehr hat die Bundesregierung die Union an ihrer Seite. Auch wenn Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz im Bundestag einen scharfen Ton drauf hatte.
Die Ausgaben müssen, so wie Sie es hier gesagt haben, Investitionen in die Bundeswehr sein und für nichts anderes.
Merz warnt vor Haushaltstricks, vor möglichen Milliardenverschiebungen. Und zur Bundeskanzler Scholz sagt er:
Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist nicht die Ersatzbank, von der Sie sich beliebigerweise mal Ersatzspieler aufs Spielfeld holen können, wenn Sie Ihre eigene Mehrheit nicht haben. Das gilt für alle Vorhaben.
Für den 100 Milliarden Sonderfonds der Bundeswehr muss das Grundgesetz geändert werden. Die Regierung benötigt dafür die Unterstützung der Union. Auch wenn der Oppositionsführer Friedrich Merz sich sehr engagiert gezeigt hat und fast erregt gesprochen hat, Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt verbindlich und ruhig.
Danken möchte ich auch allen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Ganz ausdrücklich auch Ihrer Fraktion, lieber Herr Merz.
Lieber Herr Merz, sagt Scholz, die Details des Milliardenprogramms für die Bundeswehr, das kann man ja noch in Ruhe besprechen. Das war ein Auszug aus der Generalaussprache zum Bundeshaushalt. Wie wackelig dieser Bundeshaushalt dieses Mal gerechnet ist, das erklärt uns jetzt gleich ein Wirtschaftsforscher in diesem Podcast. 100 Milliarden neue Schulden plus 100 Milliarden für die Bundeswehr und die Ukraine-Folgekosten, die fehlen noch. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP wird zum Schuldenjongleur. Noch nie musste der Bundeshaushalt so schnell so sehr aufgepumpt werden. Über den Milliardenhaushalt und die ungewisse Zukunft haben wir mit einem Mann gesprochen, der heute eine Frühjahrsprognose für die deutsche Wirtschaft vorgelegt hat. Timo Wollmershäuser ist Konjunkturchef beim Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Frank Jentscher hat mit ihm gesprochen.
In der Krise muss der Staat handeln, sagt der Bundesfinanzminister, muss uns trotzdem schwindlig werden angesichts hunderter Milliarden Neuschulden, die noch kommen?
Ja gut, ich meine, das sind natürlich große Beträge, die da erstmal angekündigt werden. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie diese Krise sich wirklich entwickelt. Es gibt hier eine Reihe von Risiken natürlich, die den Staatshaushalt alle noch zusätzlich belasten können. Am Ende wissen wir nicht genau, was dabei herauskommt. Aber ich denke, es ist schon richtig. Der Staat muss handeln in der Krise. Das größte Problem, was wir derzeit haben, sind zum Beispiel die hohen Energiepreise. Die kann der Staat nicht wegzaubern, das funktioniert nicht, die sind nun mal da, aber er kann zumindest die Lasten verteilen. Nicht? Zum einen zwischen der Bevölkerung, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, kann die Ärmeren entlasten und die Reicheren eben zum Beispiel nicht. Und er kann es auch über die Zeit verteilen, diese Lasten, indem er sich eben verschuldet. Und wir müssen natürlich dann dran denken, dass wir das morgen auch wieder zurückbezahlen müssen, das ist auch klar.
Sie haben die Risiken angesprochen. Wie wackelig sind denn die Annahmen in Lindners Haushaltsplanung?
Ja, die sind genauso wackelig wie unsere Konjunkturprognosen derzeit. Es ist natürlich extrem schwierig, in einer solchen Situation wirklich präzise jetzt in die Zukunft zu blicken. Präzise kann man das sowieso nie machen, nicht? Aber wenn wir hier jetzt über Kriegszustände reden, müssen wir Annahmen treffen darüber, wie lange die Krise denn anhält. Und das ist natürlich offensichtlich, dass das keiner wirklich kann. Nicht? Das heißt dann am Ende, wie lange jetzt die Energiepreise hoch bleiben oder ob sie noch weiter steigen oder ob es am Ende gar zu einem Energieimportstopp kommt, all das wissen wir nicht. All das ist im Unklaren. Und das sind natürlich die Risiken, die wir hier im Blick haben müssen. Und all das hat natürlich dann am Ende auch Einfluss auf den Staatshaushalt, auf der Einnahmenseite, was kommt an Steuern rein und eben auch möglicherweise auf der Ausgabenseite, wenn es dann doch den Arbeitsmarkt mehr treffen sollte, weil wieder die Kurzarbeit hochgefahren wird und so weiter.
Ohne den Ukraine-Krieg hätte man einen kräftigen Aufschwung im Sommer erwartet. Bleibt davon noch irgendwas übrig?
Ja, das ist eine der wenigen guten Nachrichten, die es in den Konjunkturprognosen derzeit gibt. Die Corona-Situation verbessert sich ja allmählich. Und das war ja mit der Grund, warum wir eigentlich für dieses Jahr, für das Frühjahr und für den Sommer eigentlich eine kräftige Erholung gesehen haben. Nicht viele Bereiche, die von der Corona-Krise betroffen waren, wir nennen das die kontaktintensiven Dienstleister, die fahren ja noch immer teilweise wirklich auf Sparflamme. Die Umsätze sind noch niedrig. Jetzt haben wir die Corona-Lockerungen, der Wegfall vieler Regeln. Noch sind die Infektionszahlen hoch, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die irgendwann zurückgehen werden, dann wird zumindest dieser Teil des Konsums, der ja während der Corona-Wellen immer eingeschränkt war, wieder durchstarten können. Und das ist schon eine ordentliche konjunkturelle Kraft, die hier wirkt. Insofern, wir haben zwar die Ukraine-Krise, haben aber auf der anderen Seite die Erholung aus dem Corona-Tal. Und deswegen bleibt am Ende bei unseren Prognosen irgendetwas zwischen 2 und 3% plus in diesem Jahr auch noch stehen.
Vieles hängt ja auch am künftigen Öl- und Gaspreis. Ja? Wie seriös kann man in dieser Lage überhaupt in die Zukunft schauen?
Das ist ja eines der großen Probleme, die wir derzeit bei den Prognosen haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir in dieser Prognose, im Konjunkturprognose Frühjahr 2021, tatsächlich zwei Szenarien gerechnet haben. Wir haben irgendwann Mitte des Monats, Mitte März, einen Schnitt gemacht und haben gesagt, okay, das ist jetzt eine Variante, das ist der aktuelle Preis für Rohöl und Erdgas und die Markterwartungen, die zum damaligen Zeitpunkt geherrscht haben. Aber wir haben beobachtet, dass auch innerhalb eines Tages oder einen Tag später oder einen Tag früher ganz andere Preise geherrscht haben. Die Markterwartungen waren ganz anders. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen hier noch ein zweites Szenario rechnen. Wenn es eben so unsicher ist, wie die Preise sich zukünftig entwickeln, haben wir ein zweites Szenario gerechnet, in dem wir die Energiepreise noch bis zur Jahresmitte weiter steigen und dann erst allmählich zurückgehen. Und ja, haben die Hoffnung, dass wir zumindest dadurch eine gewisse Bandbreite an möglichen Entwicklungen abstecken können. Und das Ergebnis ist eben, wenn die Energiepreise erstmal noch weiter steigen, dann kriegen wir nur etwa 2% Wachstum. Und wenn sie so, wie das Mitte März erwartet worden ist, ihren Hochpunkt schon hinter sich gelassen haben und allmählich wieder zurückgehen, dann könnten es doch vielleicht 3% Wachstum in diesem Jahr werden. Also das ist das Spektrum, in dem sich die Prognosen gerade bewegen. Aber all das ist noch keine Prognose bislang, in dem es zu einem Importstopp von Energie aus Russland kommt. Das wären nochmal, denke ich, weit größere konjunkturelle Kosten, die damit verbunden wären.
Nochmal kurz zurück zum Bundesfinanzminister. Ausgerechnet der Mann, der keine neuen Schulden wollte, der wird jetzt wohl zum Oberschuldenmacher. Sehen Sie eine Alternative?
Nein, ich denke schon, dass es richtig ist, dass der Staat jetzt hier aktiv wird. Und ich glaube, es ist eine der Aufgaben, die der Staat hat. Aber wir müssen uns immer natürlich im Klaren darüber sein, dass wir diese Schulden auch wieder eines Tages zurückzahlen müssen. Das heißt, wir verteilen im Grunde genommen durch die Verschuldung des Staates, verteilen wir die Lasten über die Zeit. Wir nehmen heute etwas Druck raus. Wir würden beispielsweise die ärmeren Haushalte unterstützen. Aber es ist klar, wenn man dafür Schulden aufnimmt, muss man diese Unterstützungsleistung dann irgendwann in der Zukunft, wenn die Konjunktur vor allem eben besser läuft, wieder zurückbezahlen.
Der Krieg, der Ölpreis, die steigenden Preise. Selten hatte ein Bundeshaushalt so viele Unsicherheiten wie in diesem Jahr. Dennoch, Alternativen sieht der Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut nicht. 50 Milliarden Euro sind im Bundeshaushalt für Verteidigung eingeplant. Das hat allerdings noch nichts mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zu tun. Wir geben unserer Bundeswehr ihre volle Einsatzbereitschaft zurück, das sagte SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht im Bundestag mit Blick auf eben dieses angekündigte Sondervermögen für die Bundeswehr. Ziemlich viel Applaus gab es allerdings für Außenministerin Annalena Baerbock. Die hatte angekündigt, dass die Ukraine weitere Luftabwehrraketen bekommt. Und sie hatte Hilfe für ukrainische Flüchtlinge versprochen, die noch diese Woche anlaufen soll.
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber zu fragen, was tun wir? Pragmatisch, zügig und zwar ohne lange Koordinierungsrunden, sondern ganz anpackend in diesen Tagen. Und deswegen startet jetzt am Freitag oder Samstag der erste Flug auch von Moldau direkt. Rheinland-Pfalz hat erst als erstes Bundesland zugesagt, um Geflüchtete aus Moldau herauszubringen. Und ich freue mich, dass sich viele, viele andere Länder dieser Initiative angeschlossen haben.
Flüchtlinge aus der Ukraine werden aus dem Nachbarland Republik Moldau ausgeflogen, und zwar zu uns nach Rheinland-Pfalz. Die Waffen müssen schweigen, das hat Bundeskanzler Scholz im Bundestag gesagt und von seinen Telefonaten mit Russlands Machthaber Putin erzählt. Mit dem Krieg werde nicht nur die Ukraine zerstört, sondern auch die Zukunft Russlands. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen in Deutschland standen im Mittelpunkt der Generaldebatte im Bundestag. SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Bundeskanzler Olaf Scholz liest seine Rede vom Blatt, geradezu emotionslos. Auch als er die Antwort nachholt, die nach dem Videoauftritt des ukrainischen Präsidenten im Bundestag gefehlt hatte.
Ich habe noch die Worte im Ohr, die Präsident Zelensky letzte Woche hier gesprochen hat. Es ist schwer für uns, ohne die Hilfe der Welt zu bestehen. Deshalb sage ich heute ganz klar, Präsident Zelensky, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.
Doch Forderungen nach einer Flugverbotszone oder NATO-Friedenstruppen in der Ukraine weist Scholz zurück.
So schwer es fällt, wir werden dem nicht nachgeben. In fast 80 Jahren Nachkriegsgeschichte haben wir das Unvorstellbare erfolgreich vermieden. Eine direkte militärische Konfrontation zwischen unserem westlichen Verteidigungsbündnis der NATO und Russland. Dabei muss es bleiben.
Scholz lobt die große Hilfsbereitschaft in Deutschland für die Geflüchteten aus der Ukraine. Das mache ihm Mut. Nach Scholz' eher leisen Tönen setzt die Opposition auf Schlagabtausch. Unionsfraktionschef Friedrich Merz wünscht sich in diesen Zeiten ein entschiedeneres Auftreten des Kanzlers.
Wenn Sie wirklich sagen, und wir teilen diese Einschätzung, dass wir Zeitzeugen einer Zeitenwende sind, dann müssen Sie durch diese Zeitenwende auch sichtbar und hörbar führen.
Auch AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla kritisiert Scholz.
Nach allen Wahlversprechen der SPD um einen höheren Mindestlohn stehen die Bundesbürger nun vor den Scherben der Illusion von Wohlstand und Sicherheit. Und das haben abschließend Sie zu verantworten, Herr Bundeskanzler.
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nimmt das eigentliche Thema ins Visier, das Geld und wofür es die Ampel ausgibt.
Ihr Haushalt ist ein Segen für die Rüstungsindustrie und eine fette Rechnung für die, die tagtäglich hart dafür arbeiten müssen, dass sie ihr Geld bekommen.
Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen verteidigt die Kehrtwende der Ampel in der Sicherheitspolitik ebenso wie der Kanzler. Aber mit mehr Leidenschaft.
Ich finde, das ist eine absolute Stärke zu sagen, jetzt müssen wir unsere Politik ändern und lassen Sie sie uns gemeinsam ändern. Auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe der Verantwortung.
Doch die Generaldebatte hat gezeigt, dass die Opposition es der Bundesregierung nicht leicht machen will. Zeitenwende hin oder her.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.